Die Radio Wissen. Update.
Happy Birthday, Queen Elizabeth. Die Königin wird heute 90. Und viele Briten feiern mit. Schon lange nicht mehr kam die Monarchie in Umfragen so gut an wie im Moment. Drei Viertel stehen hinter ihrer Königin. Das ist eines unserer Themen im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Ihren Geburtstag feiert die Queen in Windsor, wo ihr Hunderte schon am Morgen zujubeln, als sie einen kleinen Spaziergang durch den Ort macht. Glückwünsche kommen aber auch vom britischen Premier David Cameron, der in einer Ansprache vor dem Parlament über sie sagte:
Es gibt niemanden sonst im öffentlichen Leben, mit dem ein Premier vertraulich reden kann. Manche behaupten, ich würde ihre Geduld auf die Probe stellen. Im Theaterstück The Audience schläft die Queen ein, als derjenige, der mich darstellt, immer länger über Europa redet. Ich kann versichern, im echten Leben ist das noch nicht passiert.
Und das, obwohl David Cameron schon der 12. Premier ist, der in ihrer 64-jährigen Regentschaft das Land führt. Aber die Queen hört den Premiers nicht nur zu, sie verliest auch Jahr für Jahr deren Regierungsprogramm und eröffnet das politische Jahr im Oberhaus.
My Lords and Members of the House of Commons, my government will legislate in the interests of everyone in our country.
In der konstitutionellen Monarchie, die Großbritannien ist, hält sich die Queen aus der Politik heraus und erfüllt vor allem repräsentative Aufgaben. Sie unterschreibt Gesetze, macht Staatsbesuche. Ihre politische Neutralität ist ihr so wichtig, dass sie nicht einmal wählen geht, sondern stattdessen aufs Land fährt, um niemanden zu beeinflussen. Doch auch wenn sie sich zu dem Schottland-Referendum oder zum möglichen Brexit nicht öffentlich äußert. Bei ihrem Deutschlandbesuch letztes Jahr wurde sie doch einmal ein bisschen politisch, als sie vor einer Spaltung Europas warnte.
We know that division in Europe is dangerous and that we must guard against it in the West as well as in the East of our continent. That remains a common endeavor.
Bei ihren Untertanen ist die Queen beliebt wie lange nicht mehr. Nur noch jeder Zehnte will, dass die Monarchie nach dem Tod von Queen Elizabeth abgeschafft wird, so wie zum Beispiel Graham Smith.
Es sollte die Monarchie aus Prinzip nicht geben. Wir wollen doch eine demokratische Nation sein, aber die gründet auf der Idee, dass wir Bürger alle gleich sind, während die Monarchie davon ausgeht, dass wir eben nicht alle gleich sind. Nun sagen manche, lasst uns die Monarchie doch als Symbol behalten. Aber sie symbolisiert eben das Falsche.
Ganz anders sieht das dieser Untertan.
Wir wollen doch wohl nicht, dass ausschließlich unsere Regierung unser Land vertritt, oder? Gott bewahre. Natürlich ist die Regierung demokratisch gewählt, aber ich denke, viele haben das Gefühl, es ist ganz gut, dass wir in der Queen noch eine weitere Institution haben.
Denn, so sein Argument, die Königin muss niemandem gefallen, sie muss nicht auf die Wählerstimmen schielen. Weniger um die Politik, aber dafür mehr um den Glamour-Faktor geht es dieser Britin.
It's nice to have someone and a family like that to look up to, that isn't a celebrity, you know, that it's something more important than that, there's more history behind it.
Sie findet es schön, zu jemandem aufschauen zu können, der kein Celebrity ist, sondern einen historischen Hintergrund hat. Doch auch wenn die Briten mit ihrem Königshaus aktuell sehr zufrieden sind, auf dieser Popularität ausruhen sollten sich die Royals nicht, meint zumindest Biograf Robert Lacey.
Man kann nichts vorhersagen. Die Monarchie ist nur so gut wie die Leute, die den Job machen. Und es kommt darauf an, wie sie diesen Job ausfüllen. Die Monarchie kann ihre Popularität nicht für alle Zeiten als gegeben annehmen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Auf Twitter gratulieren viele Leute der Königin unter dem Hashtag QueenAt90. Doch ein paar sind auch skeptisch, ob der Rummel nicht zu groß ist. Stop the Reign, also stopp die Herrschaft, lautet der Gegen-Hashtag. Paul Smith fordert: Großbritannien braucht eine ernsthafte Debatte über sein Staatsoberhaupt. Es ist Zeit, die Herrschaft zu stoppen. Al Shore schreibt: Sag Bescheid, wenn BBC News endlich anfängt, Nachrichten zu senden. Pauli Doyle twittert: Happy Birthday der größten Steuerdiebin unserer Zeit, Elizabeth Windsor. Hieronymus Bronson meint: Ein Leben in Reichtum, Sonderrechten und bester Gesundheitsvorsorge. Keine Sorge, keine echte Arbeit. So würden wir alle 90 Jahre alt werden. Der Nutzer JFVSD sieht es so: Der ganze Zirkus ist nur eines, Opium fürs Volk. Teuer bezahlte Ablenkung von den eigentlichen Problemen eines Landes. Residue widerspricht: Erstens macht die Queen einen guten Job und hat keinerlei echte Power. Andererseits wirkt sie schlichtend auf die Politik ein und das Königshaus generiert alles in allem Geld für das Königreich. Und der Nutzer Keilstein schreibt: Es wird Zeit, dass diese Dame der nächsten Generation Platz macht, auch wenn ihr Kostüm so schön königlich ist.
Was sonst noch wichtig war?
Wer nimmt der Türkei wie viele Syrien-Flüchtlinge ab? Über diese Frage wird in der EU seit Wochen diskutiert und teilweise gestritten. Und es war heute auch wieder Thema beim Treffen der EU-Innenminister in Brüssel. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die Erwartungen vorher aber schon mal gedämpft.
Von der heutigen Sitzung sind keine spektakulären Beschlüsse zu erwarten.
Agenturberichten zufolge gibt es inzwischen aber einen konkreten Verteilungsschlüssel, der erst einmal 4 Monate gelten soll. Geplant ist demnach, dass die EU pro Monat insgesamt 1.100 syrische Flüchtlinge aus der Türkei aufnimmt. Norwegen würde die meisten mit 218 pro Monat aufnehmen. Deutschland ist mit 100 Menschen aufgelistet. Aber die Bundesregierung wäre auch bereit, mehr aufzunehmen.
Wir haben angeboten, dass wir etwa 100 pro Woche aufnehmen könnten. Und das bis zu einem Deckel von 1.600.
Die Bundesregierung überlegt außerdem, mehr Flüchtlinge in ländliche Regionen zu bringen. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass dazu gerade eine Strategie erarbeitet wird. Schmidt meint, dass Flüchtlinge auf dem Land und in mittelgroßen Städten besser integriert werden können als in anonymen Großstädten. Außerdem ist die Unterbringung auf dem Land laut Schmidt finanziell sinnvoller. Er sagt, dort, wo Wohnraum zur Verfügung steht und günstig ist, soll man den auch nutzen. Fürs Alter vorsorgen, das machen von den 17- bis 27-Jährigen gerade mal 35%, also ziemlich wenige. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die das Versorgungswerk Metallrente in Auftrag gegeben hat. Warum spielt für alle anderen die Rente kaum eine Rolle? Daniela Koch antwortet darauf im ARD-Fernsehen, wie viele anderen auch. Sie lebt im Hier und Jetzt.
Wenn ich mir was zur Seite lege, dann meistens dann für einen Urlaub, der dann auch manchmal spontan passiert, wenn Freunde fragen, ja, wollen wir wohin fahren? Dann denke ich mir, okay, zum Glück habe ich ein bisschen was weggelegt, dann kann ich beim Wochenendtrip mitmachen.
Viele fühlen sich aber auch einfach schlecht informiert.
Ich denke, dass da zum Beispiel in den Schulen zu wenig gesagt wird über die Rente überhaupt, über das Arbeitsleben.
In der Schule sollte man schon damit anfangen, aufzuklären, beraten, wie auch immer, ne, dass es auf jeden Fall schon in den Köpfen losgeht.
Weil es in puncto Altersabsicherung für alle die, die in 30 Jahren oder später in Rente gehen, also für uns alle, ziemlich ungemütlich wird, ist jetzt die Junge Union mit einem Vorschlag vorgeprescht. Die Rente mit 70. Ihr Argument, wenn wir länger arbeiten, verdienen wir länger und rutschen nicht so leicht in die Altersarmut. Bisher ist geplant, dass das Rentenalter bis 2029 stufenweise auf 67 Jahre ansteigt. Nach dem Vorschlag der Jungen Union müssten wir also 3 Jahre länger arbeiten. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles von der SPD, die hält übrigens nichts von diesen neuen Gedankenspielen.
Sicherheitshinweis. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt.
In der Durchsage weist der Flughafen Köln-Bonn Passagiere und Besucher im Minutentakt auf die Sicherheit hin. Dem Flughafen selbst ist allerdings offenbar eine schwere Sicherheitspanne unterlaufen. Das ZDF berichtet, dass der vertrauliche Notfallplan des Airports monatelang öffentlich im Internet zugänglich war, konkret seit November. Eigentlich ist der Plan nur für den internen Dienstgebrauch gedacht. Es geht darin laut dem Bericht um den Umgang mit Terroranschlägen, Bombendrohungen oder Geiselnahmen. Erst seit gestern steht der Plan laut ZDF nicht mehr auf der Website des Flughafens. Nach Darstellung eines Flughafensprechers soll nur ein Auszug aus dem gesamten Plan öffentlich gewesen sein, ohne sensible Details. Trotzdem wolle man die Panne mit, Zitat, Hochdruck aufklären. Volkswagen hat sich in der Abgasaffäre mit den US-Behörden auf einen konkreten Plan geeinigt. Das hat ein Bundesrichter in San Francisco mitgeteilt. Damit verhindert VW, dass in den USA ein Prozess über Schadenersatzklagen eröffnet wird. Medienberichten zufolge will der Autobauer unter anderem anbieten, rund 500.000 manipulierte Dieselfahrzeuge zurückzukaufen.
Und sonst in der Welt?
Zum ersten Mal in der Geschichte der USA kommt eine schwarze Frau auf einen Geldschein. Auf der 20-Dollar-Note ist in Zukunft Harriet Tubman zu sehen. Sie half Ende des 19. Jahrhunderts als Untergrundkämpferin vielen Sklaven bei der Flucht. Damit auf dem 20-Dollar-Schein Platz ist für Tubman, muss der 7. Präsident der USA, Andrew Jackson, auf die Rückseite weichen. Ob Tubman mit ihrem Scheinkollegen so glücklich ist, lässt sich bezweifeln. Jackson ließ als Präsident gewaltsam Ureinwohner vertreiben. Bürgerinitiativen fordern schon länger mehr Frauengesichter auf amerikanischen Geldscheinen. Fast genau ein Jahr ist es her, dass es in Nepal das große Erdbeben gab. Viele Menschen hatten für den Wiederaufbau gespendet. Das Rote Kreuz hat jetzt mitgeteilt, wie weit dieser Wiederaufbau vorangekommen ist. Laut der Organisation leben immer noch 4 Millionen Menschen in Nepal ohne festes Dach über dem Kopf und schlafen unter Plastikplanen oder in provisorischen Unterkünften. Geld von der nepalesischen Regierung gab es noch keins. Der offizielle Wiederaufbau hat noch gar nicht angefangen. Das bedeutet auch, dass die internationalen Hilfsgelder noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Grund für den Stillstand ist, dass die Politiker in Nepal sehr zerstritten sind. Sie haben sich lange damit beschäftigt, eine neue Verfassung auszuarbeiten. Deswegen ging es mit dem Wiederaufbau kaum voran. Wenn internationale Medien über Afrika berichten, geht es meistens um Hunger, Krieg und Katastrophen. Das soll Africa News ändern, ein neuer Fernsehsender. Der will alle 54 Länder des Kontinents abdecken und dabei gute Entwicklungen in Afrika in den Vordergrund stellen. Der neue Fernsehsender ist ein Ableger von Euronews, soll aber eigenständig sein und sich über Werbung und Pay-TV-Gebühren finanzieren. Sprachen sind erstmal Englisch und Französisch, später sollen Swahili und Hausa dazukommen. Heimat des neuen kontinentweiten Senders ist ausgerechnet die Republik Kongo. Die findet man auf der Liste der Pressefreiheit auf Platz 115 von 180.
Wissensnachrichten.
Pavianfütterung im Zoo, das ist ein ziemlich großes Spektakel. Geschrei, geschubste Zähnefletschen. Aber das ist nicht nur im Zoo so, sondern auch in der Natur. Allerdings müssen die Tiere da das Futter erstmal finden. Und was dann passiert, das haben Forscher der Uni Cambridge in Namibia untersucht. Anne Hell aus unseren Wissensnachrichten ist da. Ich würde bei Pavianen ja denken, wer was findet, der stopft sich das ziemlich schnell rein, bevor irgendein anderer ihm zuvorkommt.
Ja, das ist auch so. Also das geht nur leider sehr schnell, bis die ranghöheren Tiere, also das dicke Anführermännchen der Horde zum Beispiel, mitbekommen, dass da irgendwo einer Futter gefunden hat. Und das ist eigentlich erstaunlich, denn die Paviane leben in großen Gruppen. Also in diesem Fall waren das 2 Horden in Namibia mit jeweils 55 bis 70 Tieren. Und die ziehen dann nicht etwa alle zusammen los zum Essen suchen, sondern eher so in kleineren Grüppchen oder auch mal alleine. Die Forscher haben das gezählt. Gerade mal ein Viertel der Gruppe war maximal damit beschäftigt, gleichzeitig Futter zu suchen.
Und wie bekommen die anderen dann mit, dass einer was findet?
Das Ergebnis der Studie ist jetzt quasi, die Paviane beobachten sich alle ganz genau. Und wie bei Stille Post wird diese Beobachtung dann weitergegeben. Also, das eine Tier sieht, wie ein Pavian sich bückt und rennt hin. Das andere Tier sieht wiederum, da rennt einer hin, rennt auch hin und so weiter und so weiter. Und die Forscher sprechen da von einer Informationskette, die die Paviane sozusagen gelernt haben. Um das gut beobachten zu können, haben die Forscher da in Namibia Maiskörner verteilt, haben dann eben geguckt und auch genau festgehalten, in welcher Reihenfolge die Tiere an die Maiskörner rankommen. Und Achtung, jeder Pavian hat seinen Namen.
That is Bibonica and Ricket.
Bibonica und Ricket, ne? Jetzt gibt's Geschrei und so ein bisschen Gezanke. Der eine wird weggeschubst. Alsa und Accra. Und genau Accra, das sieht man dann auf dem Video der Forscher ganz schön, das ist der dicke große Anführer, der das Fressen für sich beansprucht. Interessant ist, wo die Tiere sich aufhalten, bevor irgendwo Futter entdeckt wird. Die kleinen, schwächeren Tiere, die streifen nämlich so am Rand der Gruppe umher. Klar, ne, falls sie was finden, dann können sie sich schnell schon mal was reinstopfen. Die Paviane, die in der Hierarchie ganz oben stehen, die bleiben meistens im Zentrum der Gruppe und warten ab und beobachten ganz genau. Also man kann sagen, die Bosse lassen suchen und greifen dann zu, wenn sie merken, da ist was. Die anderen Tiere verziehen sich dann allerdings auch nicht sofort, sondern sie stellen sich in einer Reihe auf, schön nach der Hierarchie, und dann warten sie, ob noch was übrig bleibt.
Krass, ich finde, das klingt irgendwie so ein bisschen nach Überwachungsstaat. Kommen wir zu einem Durchbruch in der Batterieforschung.
Genau, also zumindest ein Erfolg, würde ich es mal nennen. Wissenschaftler der Universität von Kalifornien in Irvine, die haben im Labor ein bisschen rumgespielt. Sie sind auf der Suche nach einer Alternative gewesen zu den herkömmlichen Batterien, also zu den herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus, die wir normalerweise kennen, auch in unseren Handys und so weiter. Die funktionieren ja ganz gut, sind aber relativ schnell durch. Das heißt, dass sie irgendwann ihre Ladefähigkeit verlieren und gar nicht mehr so viel Strom speichern können. Also irgendwann in naher Zukunft, da könnten deshalb unsere Batterien mal aus was anderem sein, nämlich aus Nanodrähten. Ganz dünne Drähte, die können mehr Elektronen aufnehmen. Das Problem ist aber im Moment, sie gehen noch ziemlich schnell kaputt. Und da haben die Forscher jetzt eben entdeckt, die haben solche Drähte aus Gold in eine Art Gel gesteckt und mit dieser Hülle zusammen haben sie die Drähte jetzt schon 200.000 Mal wieder aufgeladen, ohne dass sie kaputt gegangen sind und ohne dass die Ladekapazität schlechter geworden wäre.
Dann gab es heute noch eine Meldung, Unidrucker haben Hetzschriften ausgespuckt. Was war da los?
Ja, da sind offenbar in mehreren deutschen Unis Netzwerkdrucker von außen übers Internet gekapert worden von Hackern. Die Unis in Hamburg, in Bonn und in Münster zum Beispiel haben das auch schon bestätigt. Und aus den Druckern oder auch aus den Kopierern kamen dann, scheinbar wie von selbst, fiese rassistische Beschimpfungen raus. Antisemitische Pamphlete sind das offenbar gewesen. Wer dahinter steckt, das ist noch unklar. In den USA soll es letzten Monat sowas Ähnliches gegeben haben.
Anne Hell war das aus unseren Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Am Abend bleibt es klar, nur im Südwesten ziehen Wolken auf. Die bringen morgen auch Regen. Überall sonst in Deutschland wird es wieder ganz schön, mit viel Sonne, aber etwas mehr Wolken als heute. Die Temperaturen steigen dann auf 15 bis 19 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.